Endlich entspannt erfolgreich Podcast für beruflich erfolgreiche Frauen, die im Job glänzen und im Privatleben so richtig glücklich sein wollen. Ich, Cora Dierichs, Unternehmerin, Coach und Inspiratorin, lade dich ein in die Magie von Leichtigkeit und Lebensfreude. Hier kommt mal wieder eine ganz pragmatische Folge, und zwar für alle, die das kennen, dass die Arbeit zu viel Raum einnimmt. Und ich meine jetzt gar nicht, dass man nicht ab und an mal sagen kann, hey, klar, ab und an habe ich auch mal mehr zu tun, da mache ich Überstunden oder da muss ein Projekt fertig werden, da hänge ich mich extra rein. Wenn das die Ausnahme ist, totally fine. Aber ich möchte in dieser Folge ganz pragmatisch dir Punkte an die Hand geben, die du tun kannst, wenn es eher die Regel ist, dass die Arbeit ständig zu viel Raum einnimmt. Wenn es sich irgendwie so anfühlt, als würdest du in der Arbeitsfalle sitzen und so durch die Gitterstäbe gucken und irgendwie sehen, da draußen findet Leben statt, aber ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und wie zeigt sich das überhaupt, dass man in der Arbeitsfalle sitzt? Das ist natürlich immer weniger Zeit für eigene Interessen außerhalb der Arbeit, immer weniger Zeit für Freunde. Vielleicht beschwert sich die Familie oder du selbst hast ein schlechtes Gewissen, dass die Familie zu kurz kommt. Genauso wie Hobbys oder Interessen oder so diese Sachen, wo man sagt, oh, das möchte ich immer mal machen. Und dann ist es wirklich Zeit zu handeln. Und wer schon länger hier den Podcast hört, weiß, dass ich normalerweise auch sehr viel auf Mindset und Musterlösung achte. Aber das bringt natürlich alles nichts, wenn wir nicht auch pragmatisch an die Sache rangehen. Und das wollen wir in dieser Folge tun. Pragmatische Schritte, um diese Arbeitsfalle zu verlassen und da auszubrechen. Deswegen, let's go. Lass uns starten mit einem kleinen Check. Ich werde dir einfach ein paar Dinge nennen oder ein paar Fragen stellen und du schaust mal für dich, wie viele Fragen du mit Ja beantwortest. Und zwar kommt das regelmäßig vor, dass du Termine am Abend, die du vielleicht eigentlich für einen Sport oder so nutzen möchtest, aus Zeitgründen dann doch wieder streichst. Oder kommt es häufig vor, dass du Menschen beneidest, die abends spontan zum Beispiel auf ein Aperitif gehen können mit Freunden oder Kollegen? Oder passiert es dir häufiger, dass du private Vorhaben aus beruflichen Gründen verschieben musst? Oder passiert es dir häufiger, dass deine privaten Termine sich allesamt am Wochenende ballen, weil du unter der Woche wirklich arbeitsmäßig so krass eingebunden bist, dass da gar kein Raum mehr bleibt für irgendwas Privates? Und sei das Erledigungen, ja, die einfach sein müssen, die vielleicht noch nicht mal viel Spaß machen, aber ist es so, dass sich sämtliche private Sachen am Wochenende ballen? Ist es vielleicht auch so, dass du ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nach Hause gehst, bevor alles im Büro erledigt ist? Denkst du vielleicht häufig, als Chefin oder als Teamlead müsstest du mit gutem Beispiel vorangehen und deswegen musst du alles erledigt kriegen, kannst deswegen nicht früher gehen, kannst deswegen keine Deadline verschieben etc.? Kennst du es vielleicht auch, dass du oft unter Druck arbeitest und ganz verwundert bist, wenn Menschen dir davon berichten, dass sie ihr Pensum gut und locker hinkriegen, vor allem wenn sie auf gleicher Hierarchiestufe sind wie du? Hast du das Gefühl, dass du unter Druck besonders leistungsfähig und konzentriert arbeitest? Und als letztes, kennst du das, dass Freunde und Familie dir zu verstehen geben, dass du zu viel zu tun hast? Vielleicht liebevoll besorgt, vielleicht vorwurfsvoll. Das waren jetzt 9 Fragen bzw. Aussagen und du kannst für dich jetzt mal reflektieren, wie viele du mit Ja beantwortet hast. Wenn es die eine oder andere ist, würde ich sagen, kein Problem. Wenn es die Hälfte ist, dass du diese Situation kennst, dann würde ich sagen, hey, es ist wirklich Zeit, dich zu fragen, ob du das weiterhin so willst. Denn natürlich kann man eine solche Verschiebung, dass die Arbeit so viel Raum einnimmt oder dass so eine Belastung besteht, das kann man natürlich eine Weile durchhalten. Aber auf Dauer geht es eben meist nicht gut, weil wir Raubbau an unserer Gesundheit dadurch betreiben. Das wiederum hat negative Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit. Und natürlich hat es auch ja, es ist auch Raubbau an unserem Lebensglück, an unserer Lebensfreude, an unseren privaten Beziehungen. Und die sind wiederum auch essentiell für eine gute Gesundheit von uns Menschen. Und es ist so schade, weil ich das eben oft erlebe, dass Frauen ihr Privatleben behandeln wie so ein Restposten unter ferner Liefen. Und bei der Arbeit kriegen sie alles hin, da erreichen sie die Ziele, da wenden sie Strategien an, da können sie Prioritäten setzen für das, was ihnen vorgegeben wird und so weiter. Und beim Privatleben ist es dann eher so ein, ja, mal schauen, was irgendwie noch übrig bleibt. Und die erste Frage, die wir uns wirklich mal stellen können, wenn wir von oben, ja, von Vorgesetzten oder was auch immer, wenn wir den Auftrag kriegen würden, unser Privatleben genauso professionell zu führen, wie das, was wir täglich bei der Arbeit machen, ja, wenn wir den Auftrag kriegen würden, das Privatleben einzubauen in unseren Alltag und wenn das auf dem Gehaltscheck stehen würde, wäre das dann auch noch so, dass du monatelang vielleicht keine schönen privaten Unternehmungen machst? Oder dass du 2 Jahre davon redest, dass du gerne mal diesen Malkurs mitmachen würdest und ihn trotzdem nie für dich buchst? Das würden wir dann nämlich nicht machen, wenn wir den Auftrag kriegen würden, unser Privatleben ebenfalls auf die Reihe zu kriegen sozusagen. Dann würden wir irgendwie einen Weg finden, wie wir die beruflichen Sachen und die privaten Sachen irgendwie parallel managen können. Und jetzt möchte ich dir 5 pragmatische Dinge mitgeben, die du tun kannst, die du gleich ab jetzt, wenn du diese Folge gehört hast, die du dann umsetzen kannst. Der erste Punkt, den ich dir sagen möchte, lautet, dass du Privatismus entwickeln darfst. Ja? Eine kleine Wortschöpfung in Anlehnung an Perfektionismus oder Egoismus. Du darfst Privatismus entwickeln. Was meine ich damit? Du darfst deine innere Einstellung verändern, und zwar hin zu der Einstellung, dass dein seelisches und körperliches Wohlbefinden genauso wichtig zu nehmen ist wie die Anforderungen, die du an dich in der Arbeit stellst. Also geht in die Richtung, was ich vorhin gesagt habe, als ob dir jemand sagen würde, das ist jetzt das, was zu deinen Aufgaben gehört und da gibt es kein Wenn und Aber. Diese privaten Dinge, die du machen möchtest, die müssen erledigt werden, sonst gibt es Gehaltskürzungen oder so. Und wenn du diesen Privatismus an den Tag legst, also das wirklich mit Fokus in dein Blickfeld holst, was du privat in dein Leben haben möchtest, das ist kein Zeichen von Faulheit oder von fehlendem Engagement, wenn dafür ein Stückchen was bei der Arbeit hinten runterfällt oder sich da Prioritäten verschieben. Das heißt einfach nur, dass du nicht nur arbeiten willst, sondern auch noch leben. Und tatsächlich ist das ein Zeichen von Verantwortungsbewusstsein oder von weiser Vorausschau, denn niemand kann auf ewig ein Pensum laufen, was too much ist. Ja, die Batterien müssen auch mal aufgeladen werden. Um voll leistungsfähig zu bleiben, braucht's einfach die Pausen und es braucht die Lebensfreude, weil sonst schleicht sich irgendwann, wenn es keine Freude mehr macht, dann schleicht sich wirklich Langeweile ein und dann irgendwann wird man griesgrämig und dann wird man frustriert. Und das hat auch auf die Leistungsfähigkeit eine Auswirkung. Wenn du gut gelaunt und motiviert bist, hast du eine ganz andere Leistungsfähigkeit. Auch die Qualität deiner Arbeit ist natürlich eine ganz andere. Aber es geht tatsächlich nicht nur darum, leistungsfähig zu bleiben, weil dann würden wir ja schon wieder die Arbeit in den Mittelpunkt rücken. Und ich sage nicht, dass du nicht gute Arbeit machen sollst, aber es soll sich nicht einzig und allein darum drehen. Das heißt, es geht bei diesem Privatismus, den du ab jetzt an den Tag legen darfst, es geht wirklich darum, die Aufgabe anzunehmen, dieses Leben dir zur Freude zu gestalten. Ja klar, das kann man auch im Job, ne? Man kann so sehr an sich arbeiten, dass man im Job Freude hat. Man kann einen Job haben, der einem total Freude macht. Das möchte ich damit gar nicht ausschließen. Aber viele vermissen es eben im Privatleben, dieses sich das Leben zur Freude machen. Und deshalb sage ich dir, lege Privatismus ab jetzt sofort, nachdem du diese Folge gehört hast, lege Privatismus an den Tag. Denn sind wir doch mal ehrlich, es nervt doch nichts mehr, als wenn eigentlich schlaue und fähige Menschen, die ein gutes Leben haben, die gutes Geld verdienen, die Verantwortung haben, spannende Aufgaben, wenn die jammern im Sinne von, ach, wenn ich doch bloß damals dies, das, jenes. Ne? Wenn so ältere Menschen, die vielleicht auch schon am Ende ihrer Karriere stehen oder die vielleicht in Ruhestand gegangen sind, wenn dann gejammert wird, ach, wenn ich doch das bloß damals gemacht hätte. Ach Mensch, all die verpassten Chancen. Das nervt auch, da möchte man doch die Menschen bei den Schultern packen und sagen, hey, dann änder jetzt was. Jetzt beginnt der Rest des Lebens. Jetzt kannst du das verändern. Nutze das. Statt dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, ja, statt dieses Bedauern, auch wenn ich doch nur mehr Zeit und hätte ich doch und so. Das ist wirklich Hätte-Hätte-Fahrradkette. Jetzt beginnt der Rest des Lebens und den kannst du mit Privatismus-Einstellung angenehm füllen. Und ich hatte neulich in der Coaching-Ausbildung, die ich leite, ein Tool angewandt, mit dem man mal kurz sozusagen in die Zukunft springt und aus der Zukunft auf sich zurückschaut und auf die zwei Varianten, ja, die zwei Versionen von sich selbst. Die eine Version, wo man eben in dieser Arbeitsfalle, in diesem Hamsterrad geblieben ist und das Private völlig ins Hintertreffen gelangt ist. Und die zweite Version, auf die man zurückschaut aus dieser Zukunft, ist die Version, die es geschafft hat, Privatismus auszuüben und das Privatleben nach vorne zu stellen und anzuschieben. Und der Person, mit der ich in der Ausbildung dieses Tool demonstriert hatte, also die Teilnehmerin, der kamen die Tränen mit diesem Tool, weil sie gesehen hat, wie sie sich entwickeln wird, wenn sie es nicht sich möglich macht, mehr Privatleben in ihr Leben zu holen. Da sind ihr die Tränen gekommen und dadurch war dann auch der Entschluss sofort eingeloggt, auf in die Veränderung, ab in den Privatismus sozusagen, dass da mehr Privates stattfinden darf, was Freude macht, was das Leben lebendig und bunt macht. Okay, nächster Punkt, wie du das erreichen kannst. Du darfst dein Privatleben pflegen. Frag dich mal, wann bist du das letzte Mal mit Freunden essen gegangen? Wann warst du das letzte Mal im Kino oder in der Oper oder im Theater, einer Ausstellung, was auch immer dir Spaß macht? Wann hast du das letzte Mal einen spontanen Wochenendausflug gemacht, bist vielleicht in ein schönes Hotel gefahren? Oder wann hast du das letzte Mal etwas Neues ausprobiert, wie zum Beispiel den Malkurs oder irgendetwas, wo du sagst, hey, das möchte ich gerne mal ausprobieren. Vielleicht wird das ein neues Hobby, vielleicht gefällt es mir dann auch gar nicht, aber ich möchte es ausprobieren. Und falls es so ist, dass diese Freizeitgestaltung regelmäßig hinter beruflichen Terminen und To-Dos zurückstehen muss, dann darfst du es jetzt ändern, indem du Termine dafür machst und die auch wirklich einloggst. Und mach das gerne, wenn das jetzt nicht gleich für morgen geht, dann mach das über einen langen Zeitraum hinweg. Trag dich jetzt ein für diesen Malkurs. Und wenn das erst nächstes Jahr ist, völlig egal, ja, trag dich jetzt ein für den Malkurs. Mach jetzt die Verabredung, dass du ins Kino gehst. Das darf nicht erst nächstes Jahr sein, das kannst du schneller hinkriegen. Schreib jetzt der Freundin und schick ihr 3 mögliche Termine durch, an denen du mit ihr essen gehen kannst, wo ihr euch mal wieder richtig updaten könnt. Und logge das in deinen Kalender ein. Denn es ist super wichtig, dass du dein Privatleben pflegst. Wenn das nämlich über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder zurückstecken muss, dann gewöhnt man sich daran. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dass etwas nicht stattfindet, dann verliert es an Bedeutung und dann fällt es auch irgendwann als mögliches Gegengewicht zur Arbeit weg, weil du es dir einfach abgewöhnt hast. Und das führt dann dazu, dass deine Konzentration auf die Arbeit und die Ausrichtung auf all die To-Dos noch stärker wird, weil es völlig außerhalb des Radars gefallen ist, dass ja private Dinge da sein könnten. Also egal, was es ist, was dir Spaß macht, sobald du diese Folge gehört hast, pflegst du das in deinen Alltag irgendwie ein. Entweder regelmäßig, aber vielleicht auch erstmal nur einmalig, damit du überhaupt erstmal wieder in diese Gewohnheit kommst oder mitten unter der Woche einfach mal eine Stunde früher zu gehen, um etwas Privates zu unternehmen. Das nächste, was wichtig ist, ist, dass du lernst, dich zu entspannen. Was meine ich damit? Viele Frauen in Führungspositionen, die sind so sehr unter Strom, dass sie gar nicht mehr richtig entspannen können. Die sagen dann zwar, ich hätte gern mal wieder Ruhe, oh, ich würde mich gern mal einfach nur entspannen und nichts tun, aber tatsächlich wissen die dann gar nicht, wie das aussehen könnte. Und das äußert sich dann so, dass wenn mal einen kurzen Moment Pause ist, dann greifst du gleich wieder zum Handy. Oder wenn du mal die Gelegenheit hattest, dich hinzusetzen auf die Couch, dann stehst du gleich wieder auf und tust noch irgendwas. Oder wenn du dich mal hinsetzt mit der Kaffeetasse, dann stehst du gleich wieder auf und notierst irgendetwas. Also wenn es dir so geht, dass du das kennst, dann erst recht ist dieser Punkt wichtig für dich, dass du lernst, dich zu entspannen. Und da lade ich dich ein, dir als erstes mal ein Bild davon zu machen, wie das denn aussieht, wenn du dich entspannst. Weil vielleicht weißt du das gar nicht mehr. Und nimm da irgendwas ganz Konkretes, dass du es so konkret beschreibst, als müsstest du mir erklären, wie ich mich für dich entspannen kann. So konkret machst du das, was dich entspannt. Und du kannst dabei ganz klein anfangen. Meistens ist es viel wertvoller, einen Mini-Baby-Step zu gehen, weil das ist realistischer, als zu sagen, ich gehe einen ganzen Tag in die Therme oder sowas. Fang an, ganz klein, jeden Tag zum Beispiel eine Minute sitze ich, schließ die Augen und atme. Oder bevor ich ins Bett gehe, schüttel ich mich, damit die Anspannung rausgeht und Entspannung dann im Bett überhaupt möglich ist. Oder finde irgendetwas anderes, was dich ruhig sein lässt und auf andere Gedanken kommen lässt als die Arbeit und wonach du dich gut fühlst. Also wenn du zum Beispiel, wenn du sagst, für mich ist Entspannung eine Serie zu gucken, super, mach das. Wenn du dich gut danach fühlst, genial. Aber dann ist es wichtig, dass du dann nicht ins Binge-Watching verfällst, weil wenn du dann die vierte Episode angeschaut hast, dann sind auch 2 Stunden rum und dann fühlst du dich nicht mehr gut. Also finde das, was für dich funktioniert und lerne wieder, dich zu entspannen. Der nächste Punkt, das ist der Punkt Nummer 4, der klingt jetzt so ein bisschen alter Zopf, sagt man, glaube ich. Den kennt auch schon jeder, aber wir dürfen trotzdem drüber sprechen. Es geht ums liebe Zeitmanagement. Es ist super wichtig, wenn du mehr Privatleben in dein Leben einbauen möchtest. Es ist super wichtig, wenn du mehr Privatleben in deinen Alltag einbauen möchtest, dann braucht es ein anderes Zeitmanagement als das, wie du bisher mit deiner Zeit umgehst. Und die meisten überschätzen, was an einem Tag zu erledigen ist, beziehungsweise was da zu schaffen ist, und haben so viel in der To-Do-Liste, dass das völlig unrealistisch ist. Wenn du jetzt zu den Menschen gehörst, die fein damit sind, wenn etwas liegen bleibt, dann kannst du das machen, dann kannst du so eine lange To-Do-Liste haben. Ich habe das gelernt, meine To-Do-Liste ist immer länger als das, was ich am Tag schaffe. Ich habe da einen bestimmten Blick drauf, der für mich funktioniert und für mich ist das völlig okay. Für die meisten ist es aber nicht okay, sondern die fühlen sich dann schlecht, wenn da noch viel in der To-Do-Liste steht und dann machen sie noch eine Stunde und noch eine Stunde und noch eine Stunde und dann ist es wieder gekippt und die Arbeit hat zu viel Raum eingenommen. Wenn das du bist, dass es dir so geht, dann ist es extrem wichtig, dass du Aufgaben reduzierst. Lass das erstmal so auf dich wirken. Vielleicht kommt jetzt gleich so ein Spruch, oh nee, wie soll das gehen? Das muss ja alles gemacht werden. Okay, aber lass erstmal auf dich wirken. Es ist wichtig, Aufgaben zu reduzieren und stell dir die Frage, wie kann das gelingen? Und dann warte mal, was dir für Impulse kommen. Denn ich mache mit vielen Frauen auch Zeitmanagement und es ist noch nie so gewesen, dass nichts reduziert werden konnte. Noch nie. Du wärst die Erste, bei der das so ist. Also das heißt, Punkt Nummer 4 ist Zeitmanagement, realistisch deine Tasks einplanen und das heißt für die allermeisten Aufgaben reduzieren. Und das ist super wichtig, dass du verstehst, es bedeutet Aufgaben reduzieren, denn die meisten Frauen glauben, wenn ich nur effizienter werde, wenn ich nur schneller werde, dann komme ich mit allem parat, ja, dann schaffe ich alle To-Dos und dann habe ich irgendwann mehr Zeit. Meine Erfahrung ist aber genau andersrum. Wenn du noch effizienter wirst, wenn du noch schneller arbeitest, wenn du noch mehr reinbutterst, wenn du am Montag 5 Überstunden machst, damit der Rest der Woche entspannter ist, meinetwegen, ja, wenn das dein Denken ist. Meine Erfahrung ist, dass es genau andersrum ist. Wenn du etwas am Montag erledigst, was vielleicht auch bis Mittwoch warten könnte, dann ergibt sich ein freies Fenster und das wird sich wieder füllen und zwar meistens eben dann nicht mit Freizeit, solange du es noch nicht gewohnt bist, solange du es nicht fest in dein Leben eingeplant hast, sondern dann kommt ein neues Projekt oder dann übernimmst du nochmal für irgendwen, der das gerade nicht schafft, oder dann wird dir noch ein Meeting reingelegt und so weiter. Da ist die Arbeit wirklich wie Gas, die füllt jeden Raum, den sie kriegt, und völlig unbemerkt. Und das ist vielleicht nur so ein, dann nehmen wir den Geruch wahr und irgendwie kommt uns das komisch vor, aber wir können es nicht wirklich greifen. Und zack, was wir am Montag uns von der Backe geschafft haben, vermeintlich, das gibt überhaupt nicht mehr Luft zum Atmen, sondern im Gegenteil, es füllt sich der Rest der Woche wieder genauso rasend schnell. Und viele Führungskräfte haben deswegen trotz besserem Zeitmanagement keine Freizeit oder nicht mehr Freizeit als vorher, weil sie nie beschlossen haben, bis hierher und nicht weiter. Das ist super essentiell, dass du auch beschließt, es geht jetzt nur bis hierher und nicht weiter. Ab jetzt werde ich es ändern. Ab jetzt, sofort nach dem Hören dieser Podcast-Folge, werde ich was anders machen. Und der letzte Punkt, was du da pragmatisch tun kannst, ist, dass du deine Sachen zuerst erledigst. Also das, was du in dein Leben holen willst, erledige das zuerst. Denn meist ist es doch so, wir sparen uns das Beste für zum Schluss auf. Ich weiß nicht, wie du das machst, in einem Restaurant meinetwegen, wo du richtig gute Sachen auf dem Teller hast. Meistens sparen wir uns das Beste für zum Schluss auf. Ja, richtig schöne Käseplatte, eine Sorte schmeckt dir besonders gut. Die lässt du dir so für das letzte Stück zum Genießen. Und beim Arbeiten ist es aber leider nicht so, dass du dir das Private, das Beste für am Ende aufheben kannst, weil es kommt dieses Ende nicht. Du wirst immer noch was finden, was du tun kannst, und schwupps hat die Arbeit dann auch diesen Raum noch eingenommen. Das heißt also, erledige deins zuerst. Wenn du meditieren möchtest in deinem Leben, wenn das deine Form von mehr Privatleben ist, dann meditiere gleich morgens. Wenn du Dehnübungen machen möchtest oder Sport treiben möchtest und es ist dir bisher nicht gelungen, das abends zu machen, dann tu es gleich morgens. Wenn du wieder mehr lesen möchtest und das schaffst du abends nicht, weil du dann zu müde bist, dann tu es gleich morgens. Denn ich versichere dir, es wird nichts passieren. Nichts. Wenn du deinen Tag etwas später beginnst, wenn du Meetings später einloggst oder wenn du später ins Büro kommst, wir reden ja hier nicht von 2 Stunden. Und anfangs ist es vielleicht tricky, weil wenn du deine Sachen an den Anfang des Tages legst, ist es tricky, weil deine Gedanken währenddessen rotieren. Dann bist du vielleicht beim Meditieren oder du bist beim Sport oder du liest die 5 Seiten in deinem Buch. Und dann ist es aber wie so ein kleiner Welpe, der nicht still sitzen kann im Kopf. Ja, der denkt dann die ganze Zeit schon, oh, und was ich heute alles noch machen muss und das auch noch und das darf ich nicht vergessen. Und wie kann das sein? Jetzt sitze ich hier und mache Sport oder dehne mich oder lese und ich habe doch gar keine Zeit und so weiter und so fort. Das wird anfangs passieren. Dein Verstand lernt aber, wenn du ihn disziplinierst und wenn du ihm sagst, so, Ruhe jetzt, ich mache meins zuerst, weil das wichtig ist, ich möchte diese Dinge in mein Leben einbauen, du bist die Chefin. Okay, und last but not least, ehrlich gesagt habe ich den Überblick ein bisschen verloren, ob wir hier wirklich schon 5 Punkte haben oder ob das jetzt schon der 6. ist und I don't know, ist auch egal. Was ich aber auch noch ergänzen möchte ist, viele Frauen, die haben sich irgendwann mal geschworen, entweder bewusst oder unbewusst, ich werde niemals von jemandem abhängig sein. Ja, ich möchte nicht finanziell abhängig sein von einem Ehemann zum Beispiel. Und deswegen hängen sie sich rein, deswegen machen sie Karriere. Oder sie sagen, ich möchte nicht abhängig sein in meinen Entscheidungen. Deswegen kletter ich auf der Karriereleiter nach oben, damit ich Verantwortung habe und damit ich auch einen guten Posten habe, was weiß ich, auch Ausbildungen und Studium und so weiter. Ich mache das, um nicht abhängig zu sein, damit ich eine gute Kompetenz habe und so weiter und so fort, um mich eventuell auch woanders hin bewerben zu können, wenn es mir in einem Job mal stinkt. Und das ist eine großartige Ausrichtung, wie ich finde, dieses ich möchte unabhängig sein. Und es ist großartig, wenn du aufgrund dieser Ausrichtung Kompetenz erwirbst, Verantwortung übernimmst, die Karriereleiter hochkletterst, dich umschaust, dass du wirklich ein gutes Gehalt bekommst und so weiter. Aber irgendwann, wenn du dann alles erreicht hast in die Richtung, aber eben nicht das Leben, was du führen wolltest, dann bist du zwar unabhängig, aber du hast vergessen, das Leben zu leben. Und Und die andere Seite der Medaille ist eben nicht, sich abhängig zu machen von jemand anderem, sondern genauso unabhängig weiter zu bleiben oder daran zu arbeiten und das Privatleben weiter anzukurbeln und dem mehr Raum zu geben. Und wer das wirklich will, der findet auch Wege. Und da trifft wieder dieser alte Spruch zu. Wer wirklich will, findet Wege und wer nicht will, findet Ausreden. Und das ist auch bei diesem Thema so. Wenn du sagst, ich möchte der Arbeit ein bisschen weniger Raum geben, ohne deshalb unzuverlässig zu werden oder ohne deshalb meinen Job aufgeben zu müssen oder was auch immer. Und ich möchte mein Privatleben hochdrehen. Es gibt Möglichkeiten dafür. Es gibt andere Frauen, die machen das tagtäglich. Und wenn du das wirklich willst, dann wirst du Wege finden. Und wenn du das nicht willst, dann findest du weiterhin Ausreden, weshalb das nicht geht. Und ja, vielleicht darfst du in deinem Inneren aufräumen, um nicht immer das Gefühl zu haben, dass du dich beweisen musst oder dass du immer leisten musst. Dann lass dir helfen. Dann räum in deinem Inneren auf. Dann ändere dein Mindset. Denn Ausreden sind langweilig. Warum das nicht geht, dass du mehr Freude im Privatleben hast oder dein Privatleben mehr Raum einnimmt. Ausreden sind langweilig und Erfolgsstories sind spannend. Und ich brenne für die Erfolgsstories von diesen beruflich erfolgreichen Frauen, die ihr Leben entspannt und freudvoll gemacht haben, die das geschafft haben. Für diese Erfolgsstories brenne ich. Und das ist das, was du auch anstreben darfst, denn das Leben ist wirklich zu kurz, als dass wir es nur durch diese Gitterstäbe der Arbeitsfalle betrachten und wehmütig nach draußen gucken, wo das Leben stattfindet. Fang also jetzt sofort an, eine der Sachen, die ich dir hier in dieser Folge genannt habe, für dich umzusetzen. Und wenn es nur ein Baby-Step ist, dann ist es ein Baby-Step. Das ist in Ordnung. Es müssen keine Riesenschritte sein. Aber setze sofort eine Sache um. Und wenn es bedeutet, dass du die Folge nochmal hörst, um das wirklich in dir zu verankern, dann tu auch das. Ich freue mich auf dich in 14 Tagen bei der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Cora.